Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute mit dem dritten und leider erstmal auch letzten Teil mit Erich Norbert de Troyes.
Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
Herzlich willkommen, Erich. Danke, dass du wieder Zeit hast.
Und danke, gerne.
Wir haben heute das Thema Preiserklärung. Wir hatten, gab schon Preispsychologie, Preisnennung und Preiserklärung ist jetzt dran. Ich starte mal vielleicht damit, würdest du eine Preisliste auf der Homepage machen? Helfer kostet so viel, Facharbeiter so viel. Würdest du das empfehlen, das auf der Homepage einfach niederzuschreiben?
Ich würde auf der Homepage lieber eine oder zwei Fallstudien bringen, wo auch über Preise gesprochen wird, aber dann von bis oder relative Preise, aber keine saubere Preisliste. Was kostet eine Datatypistin? Was kostet ein Produktionshelfer? Was kostet ein Schlosser und so weiter? Würde ich nicht bringen, sondern ich würde dort einen Button bringen, der mich direkt verbindet mit dem Disponenten, dem ich die Frage stellen kann. Aber die Liste nicht im Internet. Wohl eine Preisliste, die man dabei hat. Dabei kann man durchaus, das ist natürlich nicht ganz sauber, das ist ein kleines bisschen hinterlistig, sagen, ich habe zwei Preislisten. Eine da, wo ich ein bisschen mehr erzielen kann und da, wo ich ein bisschen weniger erzielen kann. Man muss nur den richtigen Preis in den richtigen Zeitpunkt rausholen, klar. Aber wenn ich eine Preisliste habe, also eine schriftliche Preisliste dabei, dann sage ich eins, die meisten Preislisten sind wie Friedhöfe, schwarz auf weiß. Auf dem Friedhof habe ich noch nie die gute Entscheidung getroffen. Eine Preisliste muss farbenprächtig sein, so farbenprächtig wie unser Prospekt. Komischerweise, Prospekte sind farbenprächtig, Preislisten sind schwarz-weiß. Warum machen die Farben, die Preislisten nicht genauso schwarz-weiß? Farbig, dass man zum Beispiel den jeweiligen Preis grün unterlegt. Grün heißt, gib Gas. Grün heißt, sag ja. Warum wird der Preis nicht grün unterlegt? Beziehungsweise gleich mit grünen Lettern geschrieben. Rot heißt, lass es bleiben. Weiß jeder. Rot heißt, stopp. Und in der Preisliste muss zentral auch sein, was ist die Wertigkeit, die ich mir einkaufe? Wertigkeit im Sinne von, sind die geprüft? Sind die ausgebildet? Wie sind sie ausgebildet? Wie trage ich bei, ich selbst als Kunde, zu weiterer Wertschöpfung, zu weiterer Wertsteigerung, ja? Wenn ich mehrfach hier meine Mitarbeiter engagiere, bekomme. Eine Preisliste muss wohlwollend sein im Sinne von, mit denen möchte ich gern zu tun haben. Die muss so schön sein, dass der Kunde sagt, hey, zu seinem Kollegen, der die gleiche Branche hat, guck dir das wohl an. Da bestellt man doch gern. Mhm. Und das ist eine Frage der Grafik. Und das geht leider in den meisten Preislisten so nicht. Und jetzt schlage ich mal gleich den Bogen auf ein schriftliches Angebot. Beim schriftlichen Angebot genau gleich. Der Kunde kriegt ein Blatt Papier, nach was sucht als erstes Preis. Und dann blättert er, dann sieht er hier einen Preis. Und der Preis leuchtet ihm ganz groß entgegen. Der Preis wird doch in Großbuchstaben geschrieben, weil man denkt, der Kunde findet den sonst nicht. Doch, der findet den Preis. Warum wird der Preis nicht genauso geschrieben im Rahmen eines Textes und eingepackt in die Leistung? Huckepack. Was bekommen Sie? Welchen Preis haben Sie dafür? Und was ist die Leistung dafür? Das heißt, der Preis eingepackt. Und die wichtigste Einpackung nach dem Preis heißt, was ist denn am Schluss die Schlussformulierung? Heißt das, wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und stehen Ihnen jederzeit zu weiteren Fragen bereit?
Der Klassiker, ja.
Oder steht sogar unten, wir würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag erhalten zu dürfen und stehen zu weiteren Gesprächen jederzeit bereit. Oder steht drunter, wir sind sicher, dass dieser Vorschlag Ihren Wünschen entspricht. Achtung, Vorschlag, nicht Angebot. Wir sind sicher, dass dieser Vorschlag Ihren Wünschen entspricht. Deswegen werden wir übermorgen anrufen, um die weitere Vorgehensweise mit Ihnen zu besprechen. Das heißt, das steht schon in den Worten drin. Es ist sowieso klar, dass wir zusammenarbeiten. Es geht nur darum, wie wir zusammenarbeiten. So, und jetzt kommt noch das Entscheidende beim schriftlichen Angebot. Nicht einfach schicken. Bevor ich schicke, es ist schon fast fertig im Computer, bevor ich schicke, rufe den Kunden an und sage zu meinem Kunden, Kunde, Menschenskind, das wird ein richtig tolles Angebot. Ich habe mich richtig gefreut, das Angebot für Sie zu formulieren. Wissen Sie auch warum? Sie fragen nach drei Schweizern. Und ich kenne jetzt diese drei Schweizer, Meier, Müller, Schulze, persönlich. Hey, da freue ich mich, dass die bei Ihnen zum Einsatz kommen. Zumal ich bei Ihnen auf der für Sie kalkuliert, nämlich nur 72,80 Herr Kunde. Sie werden Ihre Freude haben, vor allem dann, wenn Sie abends die Leistung sehen von Herrn Meier, von Herrn Müller, von Herrn Schulze. Und deswegen, Herr Kunde, am ersten Arbeitstag, Sie kennen mich ja, wir liefern nicht zum ersten Mal, aber am ersten Arbeitstag möchte ich abends dabei sein. Wann machen Sie in der Regel Schluss? Da sagt der Kunde 16.30 Uhr, Herr Kunde, ich bin um 16 Uhr da, ich möchte sehen, was die geleistet haben. Ich sage Ihnen auch, ich will es mit Ihnen zusammen bewundern. Machen wir so? Ja, aber schicken Sie das Angebot. Natürlich gern, Herr Kunde. Ich schicke es Ihnen gleich per Mail. Dann haben Sie es praktisch in Minuten dort. Soll ich Sie, es ist jetzt ganz genau 16.31 Uhr, kann ich Sie gleich um 17 Uhr anrufen? Wollen wir so verbleiben? Das heißt, ich gehe gleich in Richtung Abschlusstechnik rein. Bevor ich Angebote schreibe für einen Papierkorb, ist das Angebot bereits für mich der Weg mit dem Kunden zum guten gemeinsamen Zusammenarbeiten kommen. Nicht zum Auftrag, zum gemeinsamen Zusammenarbeiten zu kommen. Um den Kunden auch zu signalisieren, wenn wir zusammenarbeiten, es gibt eine super Leistung, Herr Kunde. Und das machen wir gemeinsam. Einverstanden, Herr Kunde?
Sehr, sehr gut. Wahnsinn. Ich habe mitgeschrieben. Ganz klasse. Ich glaube, das hat keiner auf dem Schirm.
Daniel, brauchst du gar nicht, dass du auch mit aufgeschrieben, mit aufgenommen.
Das ja, ich habe trotzdem Denken auf Papier, ganz wichtig.
Ja, macht klar, klar. Wer schreibt, der bleibt.
Genau, auch. Und habe ich auf jeden Fall mitgeschrieben. Und die Idee überhaupt, vor dem Angebot, bevor man es rausschickt, nochmal anzurufen und ja, nochmal ins Gespräch zu bringen. Super, mega.
Das mache ich natürlich nicht, wenn es eine Standardgeschichte ist, die immer wieder vorkommt, ja. Zum 50. Mal beim gleichen Kunden und bei 50 Mal bestellt er 25 Mal. Wenn er es vielleicht firmenintern nur noch braucht, um sie abzusichern, dann mache ich es natürlich nicht. Aber wenn es um was geht, einen großen Kunden aufzubauen und beim großen Kunden Leistung zu bringen, ja, das ist ja auch, ich bringe meine Leistung mit ein, dass ich will, dass diese drei Schweizer richtig gute Arbeit leisten.
Ja. Sehr gut. Cooler Tipp. Ist mir noch nie untergekommen. Das ist schon die Folge allein wert. Das kann einiges verändern, gerade bei der Neukundenakquise. Das ist ja der erste Eindruck, der zählt ja. Wir geben uns bei Bewerbern, geben wir Gas, wenn die reinkommen, dass wir die richtig umarmen, dass wir da alles tun, dass die bei uns den Arbeitsvertrag unterschreiben. Und bei einem Kunden, da machen wir so Anfängerfehler. Ne? Ein Angebot, das ist doch was Schönes eigentlich. Da muss man sich doch freuen. Ich setze mich doch nicht hin und arbeite ein Angebot aus und schick das mal weg oder fass auch nicht nach. Ne? Können wir vielleicht auch, wie sieht das mit Nachfassen aus? Wie viele Verkäufer fassen nicht nach?
Tragisch. Tragisch. Ja. Man soll nicht nachfassen, man soll vorfassen, wenn es irgendwie geht. Aber wenn ich nicht vorgefasst habe, wie gerade im Beispiel, dann heißt nachfassen, klassisches schriftliche Angebot, klassisch schriftlich per Post. Das geht heute raus. 12. März, ich rufe am 14. an, das wäre jetzt der Sonntag, also 15. Und nicht 4 Wochen später. Postlaufzeit plus längstens ein Tag ist das Nachfassen. Per E-Mail, spätestens, jetzt ist es 16.34 Uhr, spätestens morgen Vormittag nach der Postbesprechung, also spätestens 10.15 Uhr. Ja. Das heißt, wenn etwas warm ist, muss man es warm halten und nicht kalt werden lassen. Ein Angebot, das 4 Wochen später nachtelefoniert wird, das kann ich gleich in einen Papierkorb werfen.
Braucht man sich gar nicht die Mühe für machen, ne?
Warum macht man das? Das Nachtelefonieren zeigt nur auch eins, Herr Kunde, Sie sind mir wichtig. Das Nicht-Nachtelefonieren zeigt, ich habe Angst, einen Auftrag zu bekommen. Vor allem, ich habe Angst, dass Sie den Preis nicht akzeptieren.
Das stimmt.
Ja. Und wenn ich Angst habe, dass der den Preis nicht akzeptiert, dann kommt garantiert das zu teuer, woanders sind Schweizer billiger, wie kommen sie auf diesen Wahnsinnspreis? Und dann habe ich das Preisproblem selbst inszeniert, selbst ins Haus geholt.
Aber was machst du, wenn dann einer sagt, der Schweizer 40 Euro, viel zu teuer? Viel zu teuer.
Dann sage ich, Herr Müller, gut, dass Sie das sagen. Wissen Sie, ich hätte auch eine billigere Lösung suchen können. Nur für Sie nicht. Denn ich weiß, was eine billige Lösung mit sich bringen kann. Und in diese Versuchung will ich gar nicht reinkommen. Sie bekommen bei mir die besten Schweizer dieser Welt. Ausgesuchte, geprüfte, erfahrene, mit gutem Leumund und mit guter Beurteilung. Herr Müller, will er so verbleiben? Montagmorgen, 7:30 ist er da?
Ja, gekauft.
Okay. Wenn der Kunde sagt, zu teuer, das Schlimmste, was man sagen kann, ist im Verhältnis wozu. Was würde er sagen? Ja, Sie haben ja Mitbewerber. Deswegen im Verhältnis wozu ist eine tödliche Frage, die leider Gottes von manchen Verkaufstrainern heute noch trainiert wird. Im Verhältnis wozu sagt der Kunde niemals zur Leistung oder dafür, dass sie wahrscheinlich die Gehalt richtig aussuchen, dass sie die morgen sowieso vom Arbeitsamt bekommen und so weiter, dass sie nur Leute haben, die woanders keine Anstellung bekommen. Ich kenne doch die Zeitarbeiter. Dann habe ich nur diese blöde Diskussion, wo der Kunde sein Misstrauen zeigt, Hörensagen zeigt, was er aus der Zeitung gelesen hat oder von meinem Freund, Vorname Hubertus, gehört hat. Ich muss den Kunden zeigen, bei uns bekommt er die beste Leistung. Und da helfe ich mit, dafür sorge ich, gemeinsam mit Ihnen. Dennoch kann der sagen, zu teuer. Jetzt wiederhole ich mich, nicht sagen im Verhältnis wozu, sondern einfach sagen, stimmt, Herr Kunde, was ich angeboten habe, ist teuer und wertvoll. Wertvoll, weil unsere Schweizer eine extra Ausbildung bekommen über ihre Prüfung hinaus und wir nur Schweizer zu Ihnen schicken, die von uns noch zusätzlich zertifiziert sind, die von den Kunden geprüft sind. Und deswegen sind wir stolz, solche hochqualifizierten Facharbeiter bei Ihnen zu haben und freuen sich schon auf die Zustimmung, auf die Leistung, auf Ihr Danke, dass Sie sagen, Mensch, klasse, das war's. Ja?
Sehr schön.
Ja? Sehr gut. Denn auch das zu teuer. Viele zucken zusammen, ja, es tut mir schrecklich leid, aber wir müssen einen Aufschlag haben von 105%, sonst geht es nicht. Weil unser Chef hat gesagt, 105% mit runter. Ja, dann geht es doch total schief.
Und teuer, ich glaube, das habe ich auch von dir gehört, in einem Video oder in einem Buch sogar gelesen. Teuer ist ja eigentlich auch eine Wertschätzung. Was teuer ist, ist ja hochwertig. Ja, es ist ja was Gutes an für sich. Wenn etwas teuer ist, dann ist es ja auch wertiger. Das ist ja ein Begriff, auch, das verbinden wir auch mit was Gutem.
Man sagt ja auch zur eigenen Frau, meine teuerste, ja, weil sie so viel Geld ausgibt.
Gut, ja, das sagen wir, das stimmt. Zum Schluss noch so ein bisschen vom Verkaufen, diese Kaufsignale. Ich merke immer so Verkäufer, die, klar, wir machen ein Angebot, aber wenn der Verkäufer diese, ich sag mal, die roten Ampeln überfährt, wenn der Kunde fragt, gibt es das auch in Grün oder kann der Montag da sein, sind alles Kaufsignale. Was kann man dagegen tun, dass man diese, oder was Was empfiehlst du, dass man diese Kaufsignale auch erkennt?
Also um sie erkennen, brauche ich als erstes mal eine hausinterne Liste. Was sind Kaufsignale? Ja. Und die hausinterne Liste muss ich studieren. Ja, also Beispiel, du fährst Auto und dann hast du irgendwo ein Lämpchen, das leuchtet. Von mir aus Öllämpchen, ne? Oder das Lämpchen für Navigationssystem oder so. Wenn ich nicht weiß, was es ist, dann fahre ich einfach weiter und irgendwann habe ich kein Öl mehr im Motor drin. Ne? Also mein Auto hat so ein Navigationssystem, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Jedenfalls, wenn ich im Schnee fahre, bei Schnee treiben, dann heißt es plötzlich Navi ausgeschaltet. Jetzt weiß ich ganz genau, warum. Weil vorne, wo der Sensor ist, ist der zugeschneit. Dann tut er nicht mehr. Dann habe ich auch diesen Tempomat nicht mehr. Ne? Da habe ich keinen Abstandswarner nicht mehr und so weiter. Dann weiß ich aber, woran es liegt. Dann kann ich anhalten, kann ich vorne den Sensor freimachen. Ne? Und dann kann ich wieder fahren mit den digitalen Instrumenten. Wenn ich es nicht weiß, kann es sein, dass ich dann einen Unfall baue. Und so ist auch, Kaufsignale muss man hausintern mal auflisten, empfehle ich dir oder empfehle ich allen, die zuhören. Setz dich zusammen und list mal Kaufsignale auf. 10, 12 verschiedene Kaufsignale.
Jetzt ist gerade wieder unterbrochen.
Ist man vorbereitet, ne?
Ja. Also du hattest gerade gesagt, ich wiederhole mal, glaube ich, dass man so 10 bis 15 Kaufsignale mal auflisten sollte.
Ja.
Die mal durchgehen, was es für Kaufsignale gibt. Ne? Kann genau. Der am Montag da sein, ist sicherlich ein Kaufsignal oder ist der auch, kann man den auch in der Spätschicht einsetzen?
Kann ich monatlich bezahlen?
Ja, kann der schweißen? Ja,
wenn ich noch zwei mehr brauche, wie schnell kriege ich die und ja. So weiter. Ja, und jedenfalls bei Kaufsignal gibt es eine Standardformulierung, die heißt, wenn das möglich wäre, wären wir dann im Gespräch, könnte ich ihn dann liefern? Wäre das dann möglich? Ja? Also beispielsweise, wenn ein Kunde sagt, kann ich monatlich bezahlen. Herr Kunde, ich sehe das richtig, dass Sie monatlich bezahlen wollen. Ja. Dann machen wir es doch so. Ne? Mhm. Oder wenn ich noch zwei Leute mehr brauche, wann muss ich die bestellen? Herr Kunde, sehen Sie jetzt schon, wann Sie zwei Leute mehr brauchen? Ja, es könnte sein, kommenden Mittwoch. Herr Kunden, lassen Sie heute schon drüber reden, dann weiß ich schon, wen ich ansprechen kann, dass Sie Mittwoch die zwei Leute zusätzlich haben. Ja? Also wenn dem so wäre, ist die Standardformulierung auf dem Kaufsignal.
Ach, Erich, wenn ich dich dabei gehabt hätte bei meinen ersten Verkaufsgesprächen, das wäre echt klasse gewesen, wenn du daneben gesessen hättest und da hätte ich so manchen Auftrag mehr platziert. Ganz sicher.
Gut, Andi, mir ging es auch so. Ich habe mein ganzes Leben gute Vorbilder gehabt. Deswegen bin ich für viele ein Nachbild von dem, was mein Vorbild war. Am meisten habe ich mal gelernt von einem Holländer, der hieß Jan Waage, der ist leider gestorben, der wäre dieses Jahr 100 geworden, also im November wäre er 100. Jan Waage war damals der große Pionier des Verkaufstrainings, neben Heinz Goldmann, die zwei waren ja auch sehr gut befreundet. Und bei diesem Jan Waage war ich 9 Jahre fest angestellt und da habe ich so wahnsinnig viel gelernt, obwohl ich vorher schon verkauft habe, vom Gemüsemarkt beginnend.
Ja, der hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, ne?
Jan Waage, ja, der hat das bedeutende Buch geschrieben, das da heißt Psychologie und Technik des Verkaufsgesprächs, kriegst du auch nur noch gebraucht. Mhm. 14 Auflagen.
Hm, auch nicht schlecht.
Ein bisschen weniger als meine, gell? Ja, musste mal sein jetzt.
Ja, sehr schön. Kannte ich auch nicht, musste ich auch vorher googeln. Ich kannte ihn auch nicht.
Aber das Buch Psychologie und Technik des Verkaufsgesprächs ist für mich das Standardbuch für gutes Verkaufen. Ich habe da so viel selbst daraus gelernt. Es ist wirklich klasse. Es gibt für mich kein besseres Standardbuch. Psychologie und Technik des Verkaufsgesprächs. Von Jan Waage, Waage mit einem A. Mhm. Super, das Buch. Zeitlos.
Wir werden es auch verlinken unten in den Shownotes. Mhm. Ähnlich wie auch deine Kontaktdaten. Erich, wenn meine Community noch ein Buch von dir möchte oder Videos oder irgendwie mehr Content von dir konsumieren möchte, wie können die dich am besten erreichen? Wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wie hättest du es am liebsten?
Ich gebe am besten meine Website an, www.detroit-consultants.de, das ist das Beste. Da stehen auch Mailadressen und andere Kontaktdaten drin. Bücher am besten direkt Amazon. Da gibt es noch welche. Meine Bücher sind alle vergriffen. Das Preisbuch sollte ich neu auflegen, aber es müsste ergänzt werden. Und dieses Buch, ich sage momentan, habe ich nicht die richtige Motivation, das Buch zu schreiben. Ich habe ja am 31. März vergangenen Jahres meinen Job offiziell an den Nagel gehängt. Ich war ganz genau 50 Jahre Verkaufstrainer und habe zu meinem 75. Geburtstag dann aufgehört. Das reicht ja auch, wenn du 10 Jahre über das Rentenalter hinaus arbeitest, ne? Dennoch mache ich hier und da noch Kleinigkeiten, so wie für dich, aber auch für einige Kunden mache ich noch Kleinigkeiten. Verschiedene Mini-Aufträge, wo ich auch mal gelegentlich mal gerne nach Hamburg fliege oder so. Aber jetzt würde ich Mini. Meine Frau sagt immer, Erich, du wolltest doch aufhören. Sage ich ja, aber nicht mit dem, was ich gern kann, was ich gern mache. Denn ich habe mein ganzes Leben noch nie gearbeitet. Ich habe nur meinen Hobbys gefrönt. Und das, was ich gemacht habe, Verkaufstraining, Unternehmensberatung, hat mir immer einen riesen Spaß gemacht. Und das wird weiterhin so bleiben. Ich werde weiterhin in der Branche treu bleiben, Menschen helfen, soweit ich das heute kann und will.
Ja, schön. Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass du jetzt auch die Zeit dir genommen hast und für 3 Podcast-Folgen mir zur Seite standest. Toller Content, sehr viele wertvolle Tipps, die sicherlich viele Hörer und Hörerinnen umsetzen können. Mitschreiben, ne, Folge nochmal hören, aufschreiben. Und ja, schickt eure Fragen rein. Werden dann gucken, dass wir vielleicht nochmal, wenn Erich es zulässt, wenn die Zeit es zulässt, dass wir dann nochmal auf eure Fragen eingehen, speziell dann zum Preis, was ihr da noch für Themen habt. Ich leite das gerne weiter und vielleicht kriegen wir dann noch eine weitere Podcast-Folge hin. Abonnieren nicht vergessen. Erich, vielen Dank für deine Zeit. Bleib weiterhin gesund und wir sind raus. Setz Leasing, Baby. Und ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid.
Daniel, Dankeschön. Allen Zuhörern, allen Zuschauern, großartige Preisgespräche, tolle Preise, tolle Gewinne und ein glückliches Leben. Bis bald. Tschüss.
Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TECAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.